Ja, es ist sowas. Wir haben gesungen, keiner ist wie du. Ich weiß nicht, ich kenne euch auch nicht alle. Ich kenne manchmal nicht mal mich selbst richtig. Ich weiß nicht, wie du hier hingekommen bist. Bist du hier hingekommen mit diesem vollen Bewusstsein, keiner ist wie du. Ich habe das nicht immer auf dem Schirm. In einer Zeit, wo Verbindlichkeit, Authentizität, Seriosität, ohne jeden Zweifel, Wahrhaftigkeit und Gewissheit nicht mehr viel Bedeutung haben, machen sich verständlicherweise die Gegenteile wie Spekulation, Unentschlossenheit, Misstrauen breit. Wem können wir heute noch vertrauen und auf was können wir noch unsere Hoffnung setzen? Wir hatten einen Moment bei uns im Hauskreis und da ging es auch darum, um Predigt und so weiter. Und dann kam so eine klare Aussage, wir haben doch auch in unseren Reihen viele, die wirklich auch Sorgen haben, belastet sind, wo Dinge da sind, wo man nicht so weiß, wo geht die Reise hin. Und wie schön ist es doch, wenn wir uns noch mal festmachen, was gibt uns Hoffnung. Denn wenn wir uns in dieser Welt umsehen, ich habe mal so ein paar Punkte hier aufgeschrieben, der Geldmarkt, gibt er Hoffnung? Ich empfinde ihn sehr spekulativ. Der Arbeitsmarkt, gibt er Hoffnung? Ich finde ihn, er wird immer unsicherer. In Beziehungen gibt es viel Misstrauen. In der Politik gibt es Egoismus und Unwahrheit. In Mitarbeit, selbst auch in Gemeinden, gibt es manchmal auch leider zu wenig Verbindlichkeit, dafür aber umso mehr Unentschlossenheit. In Krankheit fällt uns manchmal das Vertrauen sehr schwer, weil unser Glaube manchmal auf so einen ganz niedrigen Punkt absackt, wenn wir so in den Umständen stecken. Und dann werden wir mutlos. Und gerade weil das so ist, möchte ich heute mit Gottes Hilfe, und das sage ich bewusst, versuchen, unsere Herzen und Augen nochmal auf den auszurichten, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Wisst ihr noch, woher diese Aussage kommt? Heinz hat vor einigen Wochen darüber gesprochen. In 2. Mose 3, Vers 13 sagt Mose zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie werden mich fragen, wie heißt er denn? Was ist denn sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. In diesem Ich bin, der ich bin, wird die absolute Autorität, Authentizität und Allmacht Gottes ausgedrückt. Daran anknüpfend möchte ich mit euch heute einen Blick in das Johannesevangelium werfen, um uns dort diese Ich bin-Aussagen von Jesus mit seinen Zeichen, die er getan hat, zusammenbringen. Im Johannesevangelium stellt sich Jesus selbst 7-mal mit einer sogenannten Ich bin-Aussage. Wir haben das soeben in diesem Poetry Slam sehr eindrucksvoll dargestellt gesehen. Er sagt, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der wahre Weinstock. Aber neben diesen 7 Aussagen, ich bin, lesen wir im gleichen Evangelium auch von 7 Begebenheiten, man nennt sie Wunder oder Zeichen, in denen er ganz bewusst an Menschen handelt. Und Johannes berichtet von diesen 7 Wundern, wie gesagt, er nennt sie Zeichen. Diese Kombination der 7 Jesu-Worte, die alle mit dem Ich bin beginnen und die 7 Zeichen, die Jesus getan hat, macht Jesus für mich auch nochmal sehr authentisch und bringt ihn uns vielleicht näher noch als diese Aussage, ich bin, der ich bin. Ich hoffe das mit dem Geist Gottes, dass uns das gelingt. Aber zunächst müssen wir vielleicht ein bisschen mal klären, was ist denn ein Zeichen oder diese Wunder, die dort im Johannesevangelium stehen. Was ist denn ein Zeichen? Wir alle kennen doch Zeichen. Verbotsschilder, Hinweisschilder, Richtungsweiser. Ein Zeichen ist also etwas, das zeigt oder auf etwas hinweist. Stellt euch mal vor, da ist ein Schild, steht drauf Flughafen. Jetzt stellt euch mal vor, ich sehe dieses Schild Flughafen und ich stelle mich jetzt dahin und sage, ja, okay, da wird jetzt gleich ein schöner Flieger hier landen und dann steige ich da ein und fliege nach Malle. Würdet ihr mir wahrscheinlich alle sagen, ganz schön dumm. Oder stellt euch einen Jungen vor, der sieht ein Fußballschild und jetzt stellt er sich dahin und denkt, jetzt gleich laufen hier zwei fantastische Mannschaften ein und jetzt gibt es ein richtig gutes Match. Wenn er das tut und da stehen bleibt, wird er wahrscheinlich kein einziges Tor sehen. Was ich mit diesen Beispielen andeuten möchte, ist, wir Menschen verhalten uns ganz oft, wenn wir Zeichen haben oder Zeichen sehen, ganz ähnlich so, dass wir eigentlich entweder in einer gewissen Passivität bleiben oder einfach es nicht richtig zu deuten wissen. Aber ich denke, ein Zeichen wie das Hinweisschild Flughafen sagt ja etwas ganz anderes. Wenn du aufstehst und dich in die Richtung aufmachst, wohin dieses Zeichen Flughafen zeigt, wirst du wahrscheinlich ans Ziel kommen, nämlich zum Flughafen. Und der Junge genau das Gleiche. Wenn er dem jetzt diesem Hinweisschild des Fußballs folgt, wird er wahrscheinlich auf einem Sportplatz landen und vielleicht die Chance haben, ein Fußballspiel zu sehen. Deswegen ist es bei diesen Zeichen, die Jesus getan hat, gar nicht so vordergründig wichtig, wie du sie dir erklärst oder ob du ihn jetzt als den großen Magier hinstellst oder ob du heute noch Wunder für möglich hältst oder eher für unmöglich hältst, sondern viel wichtiger ist, lerne das Zeichen als Hinweis auf etwas zu verstehen. Lerne in die Richtung zu sehen und zu denken, in die es weisen will. Ich möchte heute mit euch drei Zeichen ansehen und jedes Zeichen unter einer dieser Ich-Bin-Aussagen stellen. Das erste, und jetzt bitte mal die erste Folie. Ich hoffe, dass unsere Freunde dieser Sprache das noch lesen können, weil der Text war doch etwas umfangreicher und zwei verschiedene Sprachen, deswegen ging es nicht größer darzustellen. Es geht um die erste Geschichte, die kennen wahrscheinlich viele von uns. Es ist die Geschichte, die Heilung eines Blinden in Johannes 9. Diese Geschichte ist relativ umfangreich, deswegen werde ich das jetzt abkürzen, indem ich euch die nur noch mal kurz erzähle. Einmal sah Jesus im Vorübergehen einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragen, wer hat hier gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Jesus sagt, weder dieser noch seine Eltern, sondern an ihm soll eigentlich zeigen, wie groß Gott ist. Jesus spuckt auf die Erde, macht aus Speichel und Erde einen Brei und streicht ihn auf seine Augen. Dann sagt er, geh, wasche dich im Teiche Siloah. Der Blinde tut genau das, was Jesus sagt und er kann sehen. Und jetzt fängt die Geschichte eigentlich richtig an, schräg zu werden. Das ist die eigentliche Geschichte des Wunders, was Jesus getan hat. Aber dann passiert in diesem Kapitel viel mehr. Da kommen Nachbarn und fragen, ist er es? Oder ist es nicht? Oder sieht er ihm nur ähnlich? Er selbst aber sagt, ich bin es. Wieso kannst du auf einmal sehen? Er erzählt ihnen genau, was Jesus getan hat. Dann wird er vor die religiöse Elite gebracht. Das waren damals die Pharisäer. Und auch denen erzählt er, was Jesus getan hat. Ganz einfach. Und wie ist die Reaktion der Pharisäer? Der Mensch kann nicht von Gott sein. Er hält den Sabbat nicht. Andererseits, kann ein sündiger Mensch ein solches Zeichen tun? Sie fragen nochmal den Blinden, wofür hältst du ihn denn? Er sagt, er muss ein Prophet sein. Das passt natürlich gar nicht in ihr Bild. Deswegen bezweifeln sie, ob er überhaupt blind gewesen sei und nehmen Kontakt mit seinen Eltern auf. Diese bestätigen, ja, das ist unser blind geborener Sohn, der jetzt sehen kann. Aber aus Angst vor diesen ganzen Unwirren und diesen hohen religiösen, geistlichen Leuten sagen sie einfach, er ist erwachsen, fragt ihn doch selbst. Und dann fragen sie ihn wieder, wer hat dich geheilt? Und er sagte, ich habe euch doch alles schon gesagt, warum jetzt nochmal? Wollt ihr etwa auch seine Anhänger werden? Sie sagen, nein, nein, wir sind Moses Anhänger. Gott hat mit Mose gesprochen, also der ich bin, hat mit Mose gesprochen. Woher aber dieser Jesus ist, das wissen wir nicht. Dann kommt die großartige Antwort des Jetztsehenden. Und die finde ich echt beeindruckend. Was sagt der Sehende, der Jetztsehende? Das ist doch seltsam, dass ihr nicht wisst, wo er herkommt. Und dabei hat er mich sehend gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, das hat ihn natürlich richtig wütend gemacht. Sowas hat es von Anfang der Welt an noch nicht gegeben. Und wenn dieser Jesus nicht von Gott wäre, könnte er so etwas nicht tun, sagt dieser Jetztsehende. Die Pharisäer sind richtig stinkig. Du bist ganz in Sünde geboren, sagen sie zu ihm, und willst uns belehren? Das ist die Geschichte. Was will ich mit der Geschichte mit euch machen? Ich habe mir einige kritische Fragen zum Text gestellt. Wie oft war wohl der Blindgeborene in dieser Zeit, in dieser vorherrschenden Ansicht, in dieser Zeit schon konfrontiert worden? Denn interessant ist ja schon, dass selbst die Jünger, die mit Jesus gehen, diese Frage stellen, wer hat gesündigt? Er, seine Eltern, was ist der Grund, dass er blind geboren ist? Vielleicht hat der Blindgeborene die Diskussionen ja mitbekommen. Was empfand er dabei? Wieder diese quälende Schuldfrage? Wir kennen das doch auch von uns, dass wenn irgendetwas zustößt oder irgendetwas passiert, wie schnell sind wir daran zu versuchen, uns das zu erklären? Oder wie schnell werden wir mutlos und denken, geschieht mir das jetzt, weil ich vielleicht das und das nicht richtig gemacht habe? Oder hier in dieser Weise vielleicht nicht eng genug an Gott gebunden war, ist mir das vielleicht zugestoßen? Aber ich glaube, darum geht es nicht. Die eigentliche Deutung dieses Zeichens ist die, oder sagen wir andersrum, das, was wirklich diese ganze Situation aus den Angeln heben lässt, ist eigentlich das, was der Sehende sagt. Seine Behinderung hat gar keinen anderen Sinn, denn in ihr soll offenbart werden, was Gott tut. Es geht hier gar nicht um Schuldfrage und es geht hier auch gar nicht um Geschichte, warum, weshalb, weswegen, sondern die Antwort warf alles Bisherige über den Haufen, denn sie bedeutete, Jesus erfüllt hier einfach nur seinen Auftrag. Er lebt seine Authentizität und da kommt die Ich-Sage zum Ausdruck. Er sagt nämlich von sich, ich bin das Licht der Welt. Ich möchte die sehend machen, die merken, dass sie blind sind. Und ich möchte das tun als der von Gott Gesandte. Das ist übrigens in diesem Wortteich Siloa steht dieses von Gott Gesandte, wo der Nichtsehende sich eintauchen musste, um sehend zu werden. Aber was wird hier noch klar? Wer sind denn eigentlich die wirklich Blinden in dieser Geschichte? Ich glaube, dass die wirklich Blinden in dieser Geschichte die Pharisäer sind. Denn die hatten eine so vorgefertigte Meinung, wie alles zu laufen hat und wie alles richtig ist. Und sie glauben an Mose, weil er mit Gott geredet hat. Und das Neue Testament spricht sogar die Pharisäer so an, dass Jesus ihnen selbst sagt, ihr seid eigentlich die Blinden. Und er geht sogar so weit und sagt, ihr wollt als Blinde einen Blinden leiten? Was ist denn das Ergebnis, dass ihr beide in die Grube fallt? Für mich ist nach wie vor das Größte, was hier passiert, deswegen ist das, was der Blindgeborene eigentlich als Aussage trifft. Er bleibt einfach bei dem, was Jesus getan hat. Jesus hat ihn sehend gemacht und er sagt einfach, eines aber weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Es ist doch, und dann sagt er zu ihnen, es ist doch merkwürdig, dass ihr als Gelehrte den nicht kennt, der Blinde sehend macht. Das war ihre Verblendung. Und deswegen bleibt für mich heute auch die Frage an mich selbst und auch an uns. Wollen wir blind und zweifelnd Jesus gegenüberstehen oder wollen wir lernen zu akzeptieren, dass er A, unsere angeborene Blindheit heilen kann? Jesus möchte an mir und an dir dieses Zeichen tun. Er möchte auch uns und dir das Licht schenken. Er möchte auch dir deine Zweifel nehmen, die dich hindern zu glauben, dass er Jesus, der von Gott Gesandte ist. Der Blinde sehend machen kann, dessen Auftrag es ist, Licht in diese Welt zu bringen. Und ich möchte das einfach auch noch mal ein bisschen in Richtung Evangelium sagen. Ich kenne euch ja nicht alle, aber ich möchte wirklich noch mal Mut machen. Denk darüber mal nach, dass der von sich sagt, ich bin das Licht, er ist derjenige, der unsere angeborene Blindheit verwandeln kann in sehend. Und ich wünsche es jedem von uns hier in diesem Raum, dass wir diese Begegnung mit diesem Jesus haben, der von sich sagt, ich bin das Licht und der aus unserer Blindheit Sehende machen kann. Kommen wir zu einem weiteren Zeichen. Vielleicht machst du eine Folie weiter, bitte. Genau. Ich lese diesen kurzen Abschnitt einfach mal vor. Die Geschichte ist überschrieben mit dem Text »Der Kranke am Teich«. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon sehr lange leidend war. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, ach Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Und da sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selbigen Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte auf und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Auch hier möchte ich versuchen, wieder diese Geschichte oder dieses Gleichnis oder Zeichen verbinden mit einer Ich-Bin-Aussage. In diesem Falle ist es die Ich-Bin-Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Vielleicht muss man, um dieses Ereignis oder dieses Gleichnis zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen wissen, was das auf sich hat mit dieser Bewegung des Wassers. Ihr müsst euch das vorstellen, unten an diesem Teich floss eine Quelle, die Eigenart hatte, nicht regelmäßig zu fließen. Das war aber nichts Besonderes. Das gleiche Phänomen gab es auch bei anderen Quellen, zum Beispiel auch bei dieser Siloa-Quelle. In der Regenzeit sprudelte sie 3-mal täglich, im Sommer 2-mal und im Herbst nur noch 1-mal. Wenn in Bethesda die Quelle aufquoll, geriet das Wasser in Wallung. Und die Leute sagten, das macht ein Engel. Wer dann als erster ins Wasser stieg, wurde geheilt. Und so warteten sie auf das Wunder zu Hunderten, wie sie da Tag ein und Tag aus in ihrem kranken Zustand lagen. Das ist die Situation. Ich habe mich gefragt, was sind denn eigentlich diese Kennzeichen dieses Kranken? Also das erste, denke ich mal, auffallendste Kennzeichen ist, dass da so bewusst steht, dass dieser Mann seit 38 Jahren krank ist. Ich finde, das ist unglaublich. 38 Jahre lang. Das ist, wie viel Hoffnung ist da auf der Strecke geblieben? Wie viel Zuversicht ist da irgendwo zugrunde gegangen in so einer langen, langen Erkrankung? Also ich habe da einen riesen Respekt vor. Aber es gibt noch ein Kennzeichen, er ist auch nur noch umgeben von Kranken. Also sein Umfeld sind auch nur Kranke. Er hat sich und seinen Zustand aufgegeben, das wird in dem Text, den wir gelesen haben, deutlich. Und ich glaube, er hatte auch aufgegeben, an eine Veränderung zu glauben, seiner Situation. Und trotzdem, muss man ja auch sagen, ist er jeden Tag Zeuge eines Wunders. Das ist die Kehrseite dessen. Dass er einerseits in dieser lethargischen, vielleicht auch völlig abgefrusteten Situation sich befindet und trotzdem heißt es ja in der Geschichte, dass jeden Tag, wenn sich dieses Wasser bewegte, wurde einer geheilt. Also es gab auch immer noch diese andere Seite. Ich möchte diese Begebenheit vielleicht mal als erstes, würde ich sie gerne mal auch evangelistisch anwenden. Ich glaube, dass wir Menschen heute nicht viel anders in einer solchen Situation sind. Wir sind vielleicht jetzt nicht 38 Jahre krank, aber hört mal zu. Fühlen wir uns nicht oft auch in einer Situation von Krankheit und Hilflosigkeit? Zu krank und zu hilflos, um zu leben und zu gesund, um zu sterben? Und ich meine damit gar nicht unsere körperliche Gesundheit, sondern vielmehr, wenn wir uns in dieser Welt umsehen und einfach feststellen, wie viele Dinge einfach wirklich kaputt sind. Heute heißen diese Krankheiten vielleicht eher Gewalt, Korruption, Einsamkeit statt Geborgenheit, Sex statt Liebe, Gier statt Zufriedenheit, Party statt Ruhe, Hektik statt Gelassenheit. Und dann fragen wir uns, wie geht das weiter? Was ist das? Und ich merke das zumindest schon mal so in meinem Umfeld, wo ich bin, auch im beruflichen, geschäftlichen. Ich finde, dass die Leute echt, da ist so ein Grundfrust und so eine Grundunsicherheit, die ich immer wieder feststelle. Und jetzt ist es so erstaunlich, was Jesus in dieser Geschichte tut. Er stellt eine Frage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Frage. Die Frage heißt ja, willst du gesund werden? Als ich das erste Mal oder jetzt auch nochmal in der Vorbereitung nochmal so gelesen habe, habe ich erst gedacht, wow, das ist ja eine ganz schöne Provokation, oder? Jemand, der 38 Jahre krank ist, sich völlig abgefrustet seinem Schicksal ergeben hat, jeden Tag ein Wunder sieht und dann kommt der Mann dahergelaufen, Jesus, und fragt ihn, willst du gesund werden? Fand ich schon ziemlich. Man könnte denken, was für eine unverschämte Provokation. Aber durch diese Tatsache, dass er diesen Menschen auf der Stelle heilt, beweist ja, dass Jesus hier nicht provozieren will. Doch aber hier wieder etwas ganz deutlich machen will, nämlich, willst du überhaupt, dass deine Situation sich ändert? Oder hast du dich schon lange damit abgefunden, alle sind doch irgendwie krank, die ganze Welt ist irgendwie ein krankes System und es gibt scheinbar auch keinen, der das irgendwie ändern kann, in der Lage ist, also was soll's, ist halt so. Der Mann reagiert ja ähnlich auf diese Geschichte. Er sagt einfach, ich habe ja keinen Menschen, der, wenn es soweit ist, mich nehmen würde, in diesen Teich trägt und ich gesund werden kann. Also er war sich auch völlig im Klaren, er kann nichts. Und dann ist doch sehr interessant zu sehen, wie Jesus darauf reagiert. Sagt Jesus jetzt, geht Jesus jetzt irgendwie auf ihn ein und sagt, jetzt pass mal auf, ich habe ganz viel Verständnis dafür, du bist schon sehr lange krank und dass das frustriert und so weiter, das verstehe ich auch alles und dass du, nein, Jesus handelt. in der Kraft seiner Ich Bin-Aussage. Er sagt, steh auf und geh. Und genau das passiert. Und eigentlich zeigt mir dieses Zeichen nochmal so ganz deutlich, dass Jesus hier deutlich machen will und dass dieses Wunder, was eigentlich geschieht, gar nicht das Spektakuläre ist, sondern dass er sagt, egal in welcher Situation du dich befindest, wenn ich sage, steh auf, dann wird sich was verändern. Weil ich selber kann das sagen, weil ich bin die Kraft der Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber das heißt auch, dass du aufstehen musst. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wenn der Kranke da jetzt liegt und jetzt sagt Jesus erstmal diese provokative Frage, dann sagt er, steh auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu salopp ist, dann nimmt es mir nicht übel, aber er hätte ihm doch auch einen Vogel zeigen können, oder? Er hätte sagen können, ich kann nicht aufstehen. Geht doch gar nicht. Aber die Tatsache ist, in der Aussage, dass Jesus sagt, steh auf, wirkt in dem Mann die Auferstehungskraft Jesu. Der stellt sich die Frage gar nicht, der steht einfach auf. Und das ist das eigentliche Wunder. Und das ist die Frage, die wir uns vielleicht auch heute noch mal stellen können. Denn es ist ja einerseits diese Möglichkeit, das Ganze evangelistisch auszulegen. Aber ich glaube, wir haben ja auch ganz viele andere Situationen. Wir haben Situationen mit Krankheit. Wir haben Situationen mit Arbeitslosigkeit. Wir haben Situationen in Beziehungen. Wir haben so viele Dinge, wo wir in der Gefahr stehen, eine ähnliche Reaktion abzurufen wie dieser 38 Jahre kranke Mann. Indem wir nämlich sagen, da geht nichts mehr. Der Drops ist gelutscht. Es ist vorbei. Da tut sich nichts mehr. Ich kann euch aus meiner eigenen Lebensgeschichte sagen, ich habe wirklich, und das darf ich wirklich sagen, es sind keine 38 Jahre, aber es sind deutlich mehr als 20 Jahre, in einem Punkt immer mit einer Sache gekämpft, das ist auch heute immer noch nicht vorbei, aber ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, akzeptiere es doch einfach. Lass es doch einfach stehen. So what? Es gehört zu deinem Leben. Lass es einfach, da gibt es keine Veränderung mehr. Und ich durfte wirklich, das will ich euch jetzt nicht alles erzählen, aber ich durfte wirklich nochmal dieses Stehauf erleben. Wo Jesus mir die Möglichkeit gegeben hat, damit ist jetzt nicht alles weg von diesem Problem. Aber er hat nochmal in eine andere Richtung seine Auferstehungskraft und sein Handeln gezeigt, wo es sagt, es gibt doch noch mal eine Veränderung. Und ich möchte wirklich denjenigen Mut machen, egal, ich will das gar nicht so persönlich machen, egal um was es da geht, ob es um Beziehung geht, ob es um Krankheit geht, ob es um andere Dinge geht, wo du seit Jahren mit kämpfst, davon loszuwerden. Gebundenheiten, Gewohnheiten, die dir nicht gut tun. Ich glaube, wir dürfen uns heute noch mal bewusst zurufen, in dieser Kraft der Auferstehung wirklich noch mal an Veränderung zu glauben. Es gibt Veränderung. Es ist möglich. Es ist nämlich sehr interessant, dass diese Aussage, ich bin die Kraft, ich bin die Auferstehung und das Leben, wissen ja viele von uns, die ist ja gar nicht in dem Gleichnis, die ist ja in dem Gleichnis von Lazarus. Dieser Mann, der stirbt. Und dann wird mir in dieser Geschichte, ich lese euch nur mal zwei Verse daraus vor, weil mir da so ein bisschen dieses Spannungsfeld, um das es hier geht, das so deutlich macht. Es gibt einerseits die Situation der Menschen, die total nachvollziehbar ist aus meiner Sicht. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das kennen wir doch, dass wir sagen, auch in einer Situation, wo ist der Herr denn jetzt? Weil es irgendwie nicht weitergeht. Auf der anderen Seite steht die souveräne Allmacht Gottes. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Das ist das, was Jesus tut. Aber dazwischen steht noch ein Satz, den ich ganz beeindruckend finde und den möchte ich uns wirklich auch zurufen. Dazwischen steht nämlich das liebende und verständnisvolle Herz Jesu, indem er sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umherstellt, habe ich gesagt, auf dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. In dieser Aussage steckt so deutlich, dass Jesus sagt, ich wusste das, ich hätte gar nicht nochmal zu beten brauchen. Diese Harmonie zwischen Vater und ihm, die war so eindeutig, er wusste, dass das gut ausgeht. Aber ihm war wichtig, dass die anderen es auch verstehen, dass er der Allmächtige ist. Dass er aus dieser Situation Leben schaffen kann. Ja, dann habe ich noch eine weitere Geschichte, die ich mit euch angucken möchte. Die kennt ihr vielleicht auch. Müsst ihr noch mal eine Folie weitermachen? Genau. Ich lese sie mal vor. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa und Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum herabzukommen, um seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Und Jesus antwortet, ich füge das mal mit eigenen Worten hinzu, etwas schroff: Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, so dann glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte und auf sein Wort und machte sich auf und ging hinunter nach Kapernaum. Er war noch nicht angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu diesem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus und alle in seinem Haus. Das ist eine interessante Geschichte, wenn man sich die anguckt. Ich möchte sie wirklich unter diese Ich-Aussage stellen. Das wird im Laufe der Ausführung noch deutlich. Ich möchte sie unter die Ich-Aussage stellen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum? Zunächst fällt auch in der Geschichte auf, Jesus kommt wieder nach Kana, das heißt, bis nach Kapernaum oder Kapernaum sind es ungefähr noch 20 Kilometer, also 4 bis 5 Stunden zu Fuß. Wenn Jesus nun um die 7. Stunde, also um 1 Uhr mittags, gesagt hat, dein Sohn lebt, hätte der Mann eigentlich am späten Nachmittag zu Hause sein können, um sich dieser Aussage zu vergewissern. Handy gab es nämlich nicht. Er konnte jetzt nicht mal zu Hause anrufen und sagen, wie ist die Situation. Aber er hätte am gleichen Tag sich von dem Ergebnis selber überzeugen können. Fakt aber ist, dass seine Knechte einen Tag später ihm auf halber Strecke entgegenkommen und ihre Antwort auf die Frage des Vaters lautet: Gestern zur 7. Stunde hat ihn das Fieber verlassen. Offensichtlich hat der Mann gar nicht den direkten Weg nach Hause gesucht. Was fällt uns bei dem Vater auf? Der Vater bittet Jesus, dass er herabkomme, seinen Sohn zu heilen. Und nach einer etwas schroffen Antwort durch Jesus, der irgendwie sagt, ja, ihr wollt wieder nur ein Zeichen und ein Wunder sehen, und dann denkt er vielleicht mal darüber nach, dass er doch was dran sein könnte an meiner Person. Also so ein bisschen schroff antwortet er ihm. Aber dieser Vater bleibt einfach dran. Das hat mich auch noch mal mitgenommen. Das ist so, so ein bisschen, was mir auch manchmal fehlt, so dieses Dranbleiben. Auch wenn ich jetzt, ich bete für etwas, will Veränderung und dann geht aber nichts gerade und dann, ja, dann bleibt man mal so an der Stelle stehen. Und da muss wieder irgendwas Einschneidendes kommen, dass man mal wieder dran geht. Aber dieser Mann bleibt dran, er sagt, das ist einfach meine Bitte. Bitte komm und heile meinen Sohn. Also ganz, es hat mich irgendwie noch mal sehr mitgenommen. Der Vater glaubt Jesus, und das ist das Tolle an dieser Geschichte, der Vater glaubt Jesus, noch ehe das Wunder passiert. Das finde ich. Denn das Stichwort in dieser Begebenheit ist wirklich Glaube, und zwar an den Mann, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum ich bin der Weg? Der Mann hört davon, dass Jesus wieder in der Gegend ist. Er geht zu Jesus hin, trägt seine Not vor und macht sich dann auf den Weg. Selbst als Jesus ihn erst schroff abweist, bleibt er am Drücker. Warum? Scheinbar hat er verstanden, wo es Hilfe gibt. Nämlich bei dem Mann, der sagt, ich bin der Weg. Hier ist die richtige Stelle. Warum die Wahrheit? Was jetzt passiert in dieser Geschichte, ist nämlich schon Wahnsinn und in unserem heutigen Denken irgendwie nicht so wirklich vorstellbar. In Vers 50 heißt es, Jesus sagt zu dem Vater, geh nach Hause, dein Sohn lebt. Der Vater geht aber nicht auf direktem Weg nach Hause. Im Verlauf der Geschichte wird das klar. Wenn man die Verse 51 und 52 liest, stellt man fest, dass seine Knechte kommen ihm einen Tag später auf halber Strecke entgegen und rufen ihm fröhlich zu, dein Sohn lebt. Und der Vater, wie reagiert der? Der fällt auch nicht in einen großen Freudentaumel. Was man ja eigentlich hätte jetzt mit rechnen müssen, dass er jetzt sagt, wow. Tut er aber gar nicht. Der Vater macht etwas ganz anders. Der Vater sagt ganz nüchtern, seit wann geht es meinem Sohn besser? Warum fragt er so? Wie sehr muss der Vater an diese Aussage von Jesus geglaubt haben? Dass er so cool sein konnte, nicht direkt nach Hause zu gehen, um die Aussage Jesus zu prüfen. Er hätte sich am späten Nachmittag, haben wir ja soeben schon festgestellt, des gleichen Tages sich davon überzeugen können, dass es klappt oder dass es geklappt hat. Sondern er vertraut einfach auf das, was die Wahrheit, was Jesus gesagt hat. Und deswegen die Überleitung, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vers 53, da erinnert sich der Vater, dass Jesus genau zu dieser Stunde, also dieser siebten Stunde, 1 Uhr mittags, gesagt hatte, dein Sohn lebt. Die Knechte brachten diese Botschaft, dass das Fieber ihn verlassen hatte. Vielleicht war darin doch noch ein gewisser Zweifel, ob das gut wird. Aber der Vater erinnert sich an die Aussage, Jesus, dein Sohn lebt. Ich möchte uns wirklich auch in diesem Punkt nochmal echt einladen, sich dem anzuvertrauen, der von sich sagt, selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube, wir dürfen wirklich uns darauf nochmal stützen und auch wirklich eine wirklich Hoffnung in dieser Sache schöpfen, dass wir uns auf diesen Ich Bin stützen dürfen, unabhängig unserer Umstände, unabhängig das, was für oder gegen diese Sache spricht. Und ich habe ja ein paar Punkte erwähnt und ihr kennt vielleicht jeder in seinem eigenen Leben solche Situationen, wo es einfach uns manchmal an Mut und an Hoffnung fehlt. Aber wir dürfen uns auf den stützen. Vielleicht kannst du mal noch eine Folie weitermachen, wo ich diese drei Aussagen nochmal zusammengefasst habe, um die es mir ging. Wirklich in der ersten Geschichte, wirklich auch jetzt vielleicht nochmal im Punkto Evangelium, also in dieses wirklich, wenn du noch keine Beziehung zu diesem Jesus hast, dann ist es mein sehnlichster Wunsch, lass dir deine Augen öffnen von dem, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und glaube mir, es lohnt sich, sich ihm anzuvertrauen. Und in der zweiten Geschichte vielleicht dürfen wir da so mitnehmen, diesen Satz. Wir dürfen aufstehen in der Zuversicht dessen, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung. Egal in welcher Situation du bist, egal in welcher Sackgasse du glaubst zu sein, wo es no way of return gibt. Ich glaube schon, Gott kann immer noch handeln, Gott kann immer noch verändern und Gott möchte das. Und in der dritten Geschichte, nimm die Zusagen Jesus ernst, denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mir so folgen konntet, aber mir war das irgendwie ein Anliegen, nochmal irgendwie diese feste Zuversicht in dem Ich Bin noch mal mitzunehmen. Auch vielleicht jetzt nur in die Urlaubszeit. Manche gehen ja noch in Urlaub und vielleicht ist da auch Gelegenheit, sich einfach auch noch mal, das ist ja in der Regel eine schöne Zeit, wo man sich nicht so viel mit Problemen und Arbeit und Sorgen beschäftigt, sondern vielleicht auch mal genießen darf. Das ist ja auch schön und auch wichtig und auch gut für uns. Aber vielleicht bleibt ja auch noch ein bisschen Zeit, sich auch noch mal wirklich feste zu machen, dass wir unterwegs sind mit dem Mann, der sagt, ich bin, der ich bin. Das Letzte, was ich euch noch sagen möchte, ist eigentlich als Überleitung zum Abendmahl. Irgendwie hat mich das berührt. Wir hatten im Vorfeld besprochen, wie es abläuft und dann wurde mir so bewusst, eine der Ich-Bin-Aussagen ist, ich bin das Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmer dürsten. Und weiter heißt es, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Und Vers 53, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn aufwecken am letzten Tage. Und ich habe gedacht, man kann ja das Abendmahl immer unter ganz verschiedenen Aspekten feiern. Vielleicht gelingt es uns heute mal, uns beim Abendmahl uns mal ganz bewusst daran zu erinnern, dass der von sich gesagt hat, ich bin das Brot. Dass er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Fleisch. Wir haben das in diesem Poetry Slam sehr eindrücklich gesehen, immer in diesen Hintergrundbildern, wie er um jede Menschenseele kämpft am Kreuz. Für dich und für mich. Und hat sein Leben hingegeben, hat seinen Leib durchbohren lassen und hat sich an dieses Kreuz nageln lassen und hat uns das hinterlassen, dass wir das heute als feierliches Mahl miteinander genießen dürfen in dem Bewusstsein, was er getan hat und die Konsequenz, dass wir heute errettet sein dürfen und dieses Mahl als wirkliches Freude genießen dürfen.